Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht in Markus 8, in den Versen 22 bis 26. Und er kam gen Bethsaida, und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrührte. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor den Flecken und spützte in seine Augen und legte seine Hände auf ihn und fragte ihn, ob er etwas sähe. Und er sah auf und sprach, ich sehe Menschen gehen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf und hieß ihn abermals sehen. Und er ward wieder zurechtgebracht, dass er alles scharf sehen konnte. Und er schickte ihn heim und sprach, gehe nicht hinein in die Flecken und sage es auch niemandem darin. In diesem Text wird von der Heilung eines Blinden berichtet. Darauf möchte ich im ersten Teil meiner Predigt eingehen. Doch das ist nur der offensichtliche Teil. Darin ist noch ein anderer Bericht enthalten, zu dem ich im zweiten Teil etwas sagen möchte. Zunächst möchte ich mit der Geschichte beginnen, die direkt vor Augen liegt. Es handelt sich um einen der vielen Heilungsberichte in der Bibel. Jesus greift in die persönliche Situation eines Menschen ein und verändert sie. Das Leben des Kranken war von seiner Blindheit geprägt. Blind zu sein war zur Zeit Jesu noch ein weit härteres Schicksal als heute. Es bedeutete in der damaligen jüdischen Umwelt zweierlei. Zunächst einmal den Verlust von geregelten Einkommen und damit den Entzug der Basis für das tägliche Leben. Soziale Absicherung war unbekannt, ein Blinder völlig von der Hilfe seiner Mitmenschen abhängig. Die einzige Möglichkeit, die ein Blinder hatte, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, war zu betteln. Jedoch war das damalige Land Israel dünn besiedelt, bestand zum großen Teil aus wüstenähnlichen Gebieten. Deshalb drängten sich an den Stellen, wo die Hauptverbindungswege die Städte und Dörfer berührten, viele Bettler. Alle versuchten, die Aufmerksamkeit und die Gaben der Vorübergehenden auf sich zu ziehen. Wesentlich gravierender noch als diese fehlende soziale Absicherung war für einen gläubigen Juden jedoch der zweite Aspekt. Als Behinderter galt er als von Gott gestraft. Das konnte nur eine Folge von Sünde sein. Es war undenkbar, dass der Sünder Gemeinschaft mit anderen im Gottesdienst haben durfte. Durch seine Behinderung war der Blinde von der Gemeinde ausgeschlossen. Ein Kontakt mit Gott war aber nur über den Priester möglich. Nur über den Priester im Gottesdienst im Tempel. Ausschluss aus der Gemeinschaft im Tempel bedeutete auch Ausschluss von der Gemeinschaft mit Gott. Denn ohne den Dienst des Priesters gab es auch keine Vergebung der Sünden, gab es keine Gemeinschaft mit Gott. In diese Not hinein dringt die Nachricht von der Ankunft Jesu im Dorf des Blinden. Es laufen viele Gerüchte vor ihm her. Einige sagen, er sei ein Prophet. Andere halten ihn für einen Wunderheiler, der mit vielen Tricks arbeitet. Für viele ist er der lange erwartete Messias. Doch in der Situation des Kranken macht das keinen Unterschied. Wenn die Möglichkeit zur Heilung besteht, wer will da schon wählerisch sein? Wer fragt, warum er geheilt wird? An diesem Tag versuchen viele Menschen, Jesus zu treffen, sei es, um ihn zu hören oder Hilfe von ihm zu erfahren. Der Blinde wird von seinen Freunden zu Jesus geführt. Er hat offensichtlich noch Freunde, vielleicht Menschen, die ihn aus der Zeit vor seiner Erblindung kennen. Menschen, die mit ihm gemeinsam versuchen, die Ursache für seine Erblindung zu finden, zu erkennen, worin seine Schuld liegt. Können Sie sich vorstellen, wie diese Menschen, wenn sie abends von der Arbeit nach Hause kommen, den blinden Bettler vom Straßenrand abholten, wie sie mit ihm immer wieder die Gebote und die ganzen darüber hinausgehenden Gesetze durchgingen. Ein Beispiel für diese Unterstützung durch Freunde sehen wir im Bericht von Hiob. Haben Sie solche Stunden schon einmal erlebt, in denen man vor anderen Menschen sein Leben ausbreiten kann, wo auch sich selbst gegenüber ganz schonungslos offen sein kann und auch muss? Aber haben Sie auch erlebt, wie Menschen sich einfache Bilder vom Wirken Gottes machen, versuchen, Ursache und Wirkung direkt zusammenzubringen? Die Freunde Hiobs sagten, du bist krank, also hast du gesündigt. Heute lautet die Botschaft in vielen Kirchen, komm zu Gott, er macht dich gesund. Die Freunde Hiobs sagten, du wurdest arm, also musst du gesündigt haben. In vielen Gemeinden wird heute verkündigt, komm zu Gott, er schenkt dir Erfolg, er macht dich reich. Die Freunde Hiobs sagten, du hast nicht genug für Gott getan. Heute wird oft von Menschen gerechnet. Ich habe Gutes getan, also muss Gott mich annehmen und mögen. Heute fragen wir, warum Gott das Böse in der Welt zulässt. Wer fragt schon, warum Gott dem Guten immer wieder Raum verschafft? Leben wir in so engem Kontakt mit Jesus, dass wir bereit sind, ihn so handeln zu lassen, wie er es will? Oder ist er für uns wie eine Sozialversicherung, bei der Absicherung und pünktliche Auszahlung die wichtigsten Dinge sind? Kommen wir zurück zu unserem Bericht. Die Freunde des Blinden sind bereit, den Kranken in die Nähe des Messias zu bringen. Ob sie sich wirklich Heilung versprechen? Ob sie wirklich der Meinung sind, dass Jesus die Schuld in seinem Leben entdecken kann, vielleicht sogar vergeben kann? Mit welchen Erwartungen bringen wir Menschen in Kontakt mit Jesus? Erwarten wir Heilung? Erwarten wir Veränderung der persönlichen Situation? Oder erwarten wir vielmehr die Bestätigung der eigenen Urteile und Vorurteile? Erwarten wir, dass Jesus genauso urteilt und verurteilt, wie wir das manchmal tun? Wie wird sich Jesus dem Blinden gegenüber verhalten? Sollte der Sohn Gottes wirklich Gemeinschaft mit einem Menschen suchen, der von allen als Sünder verurteilt wird? Oder ist er lieber vornehm, ordentlich, zurückhaltend, wie wir es wohl auch manchmal sind? Jesus wendet sich dem Blinden zu und verändert sein Leben. Er nimmt die Krankheit hinweg, die bisher das bestimmende Element seines Lebens war. Dabei redet er nicht von Sünde, von Schuld, sondern er schenkt Veränderung. Der Blinde kann wieder sehen, weil Jesus als Herr der Schöpfung in der Lage ist, das ursprünglich Gewollte, den vollkommenen Zustand des Menschen wiederherzustellen. Und dies gilt nicht nur für den Körper des Menschen, es gilt auch für seine Seele. Jesus ist in der Lage, unsere seelischen Schäden zu heilen. Er allein kann uns in die Situation bringen, für die der Mensch von Gott vorgesehen war, in die Gemeinschaft mit Gott. Wahrscheinlich haben die meisten von Ihnen die Berichte über die Wunder Jesu schon viel zu oft gehört. Uns ist alles klar. Wir kennen die Berichte. Wir haben unsere Vorstellung davon, was sie bedeuten, wie wir sie bewerten wollen. Wer kann schon wirklich nachfühlen, was da vorging? Der Sohn Gottes kümmert sich persönlich um einen einzelnen Bettler, der im Staub am Rande der Straße wohnt. Vor den Augen einer Menschenmenge, die darauf wartet, von dem seit Jahrhunderten versprochenen Messias mehr über Gottes Reich zu erfahren, steht plötzlich der Kranke im Mittelpunkt. Können Sie sich vorstellen, plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen? Versuchen Sie gemeinsam mit mir, sich Folgendes vorzustellen. Es ist Sonntagmorgen, da klingelt es plötzlich an Ihrer Tür. Draußen steht eine Dame von der Pressestelle des Bundeskanzleramtes und teilt Ihnen mit, dass Sie bei einer Verlosung den ersten Preis gewonnen haben. Am Abend um 18.30 Uhr wird der Bundeskanzler Sie zum Abendessen besuchen, begleitet von 14 Fernsehteams, einigen Reportern. Aber es ist ein reiner Privatbesuch des Bundeskanzlers. Von den Fernsehteams, den Reportern sollen Sie überhaupt keine Notiz nehmen, was ja auch sehr einfach ist. Am gleichen Abend noch wird der Bericht über den Besuch in Ihrem Wohnzimmer Fernsehen gebracht, bundesweit und international ausgestrahlt, und am nächsten Tag steht dann alles in der Zeitung. Ich glaube nicht, dass Sie mit der Bemerkung "ist gut, sich widersetzen" den Tag weiter verbringen wie geplant. In Offenbarung 3, Vers 20 heißt es: "Siehe, ich stehe vor der Tür, klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen, das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir." Und in Lukas 15, Vers 10 heißt es: "Also auch euch, sage ich, wird Freude sein vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut." Das heißt, der Jesus in sein Leben lässt. Was machen die meisten Menschen mit dieser Botschaft? Sie setzen sich hin und sagen: "Ist gut." Jesus wünscht sich Menschen, die sich persönlich von ihm ansprechen lassen, die nicht den großen Ereignissen hinterherlaufen, sondern persönliche Veränderung in ihrem Leben erwarten. Aus diesem Grunde hat er auch dem Kranken verboten, damals in seinem Ort weiterzuerzählen, was ihm passiert ist. Er wollte nicht Menschen, die der Sensation folgen, sondern Menschen, die sich persönlich angesprochen fühlen. Eigentlich passt dieser Bericht in eine große Reihe von Berichten, die sehr ähnlich sind, die uns immer wieder zeigen, dass Jesus als der Herr der Schöpfung seinen Auftrag in dieser Welt immer wieder durch Taten beglaubigte. Jedoch hier ist etwas anders. Markus berichtet von einer Heilung in zwei Etappen. Nach dem ersten Teil sieht der Blinde etwas, aber undeutlich. Er sagt: "Ich sehe Menschen umhergehen, als sehe ich Bäume." Erst nach dem zweiten Handeln Jesu kann er deutlich sehen. Hat Jesus da einen Fehler gemacht? Oder hat sich die Schöpfung dem Schöpfer widersetzt? Hier kommen wir zum zweiten Bericht, der dem ersten verborgen ist. Die Verse für die heutige Predigt stehen nicht isoliert. Vorher wird uns von einer Begebenheit berichtet, wo Jesus 4000 Menschen zu essen gab. Er hatte nur 7 Brote und wenige Fische zur Verfügung. Und nach der Speisung der 4000 blieben 7 Körbe mit Essen übrig. Die Jünger Jesu durften teilhaben an diesem Zeichen seiner Macht. Sie durften die Gaben weitergeben an die Menschen. Nach diesem Ereignis, nach dieser großartigen Erfahrung, wollte Jesus sich zurückziehen in die Ruhe und Abgeschiedenheit mit seinen Jüngern. Er fuhr allein mit ihnen über den See Genezareth. Was machten die Jünger nach dieser Erfahrung der Macht Jesu? Sie machten sich Sorgen und sprachen untereinander darüber, dass sie für 13 Leute nur ein Brot mit sich hatten. Jesus bezeichnet sie als Blinde, die nicht in der Lage sind, aus den gerade gemachten Erfahrungen wieder Schlüsse zu ziehen für ihr weiteres Leben, die nicht in der Lage sind zu sehen, was Jesus tun kann, die auch nicht in der Lage sind, dazu zu lernen. Dies ist eine alte Erfahrung. Bereits im Alten Testament heißt es in Hesekiel 12, Vers 2: "Menschensohn, du wohnst inmitten eines widerspenstigen Geschlechts, das Augen hat zu sehen und doch nicht sieht, das Ohren hat zu hören und doch nicht hört. Denn sie sind ein widerspenstiges Geschlecht." Lernen wir aus der Vergangenheit für unsere Gegenwart? Damals war es üblich, dass ein Lehrer seine Schüler anhand von Symbolen und Gleichnissen unterwies. Nach seiner Schelte über ihre Blindheit gibt er hier ein Zeichen der Hoffnung für sie, dass er mit der konkreten Hilfe für einen Menschen verband. Jesus zeigt seinen Jüngern in der schrittweisen Heilung des Blinden, wie er auch sie Schritt für Schritt von ihrer Blindheit heilen will. So wie er diesen die Augen auftat, will er es auch mit seinen Jüngern tun. Dazu ist es allerdings notwendig, jede Erfahrung mit Jesus als neuen Schritt in der Sehschule Gottes zu begreifen. Wir müssen uns darauf einlassen, Schritt für Schritt in der Schule Gottes zu tun. Gott widersteht den Hoffärtigen. Das heißt, dem Menschen, die zuerst das Ende des Weges sehen wollen, bevor sie ihn betreten. Er ist jedoch mit den Demütigen, mit den Menschen, die anerkennen, dass Gott derjenige ist, der einen Plan für ihr Leben hat. Nur wenn wir bewusst Schritt für Schritt mit ihm gehen, wenn wir bereit sind, uns auf Gottes Lehrplan einzulassen, dann werden wir erfahren, was Gott für uns geplant hat. Erst mit der Erfahrung der Vergangenheit sind wir in der Lage zu erkennen, was Jesus als nächstes zeigen will. Jesus bringt uns schrittweise voran. Wer das Ziel als ersten Schritt erwartet, wird ewig stehen bleiben. Ich wünsche Ihnen allen für diese Woche, dass Sie Schritte mit Jesus tun und erkennen, was er Ihnen zeigen will. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.